WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo liebe Zuhörende, willkommen bei unserem Podcast, heute mit mir und André, und wir wollen heute über das neue Angular-Update sprechen. Hi André.
Hallo Kevin, schön dich zu sprechen und auch von mir herzlich willkommen an alle da draußen, die zuhören. Ich glaube, ich muss doch nochmal ein Wetter-Update geben. Wir wollten das eigentlich nicht mehr tun, aber heute hat es das erste Mal geschneit. Bei dir auch?
Ja, bei mir auch, relativ viel. Also mein Hund freut sich immer, wenn es Schnee gibt. Die rastet dann immer aus.
Ja, hier rasten die Leute dann eher aus. Also auf den Autos ist es auch liegen geblieben, auf der Straße nicht. Aber ja, es weihnachtet. Es kommt ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Und dazu sind wir auch passend an unserem Weihnachtspodcast hier am Aufzeichnen schon parallel dazu. Ist ein bisschen aufwendiger. Da könnt ihr euch freuen. Genau, aber heute auf den Punkt, also besser könnte man es ja gar nicht timen. Quasi vor einer Stunde oder vor eineinhalb Stunden wurde Angular vor 19 released, offiziell.
Wo man natürlich sagen muss, die Zuhörer hören das natürlich später erst.
Oh, du hast aber recht, gut. Die hören das ja genau nächste Woche.
Ist okay.
Es fällt mir auch ein, dass ich aus dem Podcast, der heute rausgekommen ist, das rausgeschnitten habe, dass wir da erwähnt haben, dass die es nach dem Release erst hören, weil wir uns verrechnet haben. Weil das stimmte ja gar nicht. Wenn sie den heute Morgen schon gehört haben, waren sie noch vor dem Release, deswegen hatte ich das gecuttet.
Okay.
Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, aber lass einsteigen. Es ist so viel drin, ich glaube nicht, dass wir alles im Detail besprechen. Vieles haben wir ja vorher schon besprochen, aber so die großen Themen werden wir, glaube ich, alle einmal anquatschen, würde ich sagen.
Das klingt gut. Dann lass uns direkt mit Incremental Hydration anfangen.
Oh, Server Side Rendering.
Ja, ist auch ein beliebtes Thema, glaube ich, für viele. Jetzt in den meisten Apps ja nicht so relevant, aber ich glaube, da freuen sich immer viele drauf. Und jetzt kann man auch mit der, es gibt ja diese Dev-Syntax, um dann bestimmte Sachen nachzuladen. Und das kann man jetzt auch verbinden mit Server-Side-Rendering. Das heißt, man kann Komponenten rendern lassen und dann da auch einfügen und dann komplett auch nutzen, nachdem sie quasi auf dem Server schon mal vorgerendert wurden.
Ja, wir haben das als Beispiel, haben die immer so einen Shop, was ich auch irgendwie ein sehr treffendes Beispiel finde. So ein Internetshop, der braucht ja Suchmaschinenoptimierung, der muss gut von den Suchmaschinen gefunden werden, der muss immer wirklich schnell sein, damit die Leute da auch wirklich ja, gut einkaufen. Deswegen finde ich, das Beispiel ist immer sehr gut gewählt und dann sieht man halt die Produkte und die sind am Anfang alle schwarz-weiß, weil die halt diese Indexseite wurde vorher generiert und sobald sie die anklicken, werden die dann farbig, wenn die das erste Mal nachträglich incremental hydriert wurden.
Was auch spannend ist, ist, dass mittlerweile das Thema Event Reply Start ist. Also es geht darum, dass während das JavaScript noch nicht geladen wurde, der quasi alle Klicks und Events aufzeichnet, damit er die dann quasi danach abspielen kann. Und das hat man, glaube ich, in 17 eingefügt, ich bin mir sicher. Und das ist aber jetzt auch Standard, also das wird jetzt immer mit aktiviert.
Ich finde das irgendwie sehr cool, dass das alles in den Standard kommt, weil also so profitieren ja auch die Business-Anwendungen davon irgendwann, auch wenn sie das gar nicht explizit, ich sag mal, wollen. Weil da wird ja, also zumindest in meiner Welt, wurde bis jetzt wenig auf diese Millisekunden Wert gelegt, dass es dann so schnell reagiert und solche Geschichten. Also nicht, dass die Oberfläche stockt, aber dass sie halt schnell ist. Und das kommt ja jetzt alles dann. Und das kann man dann auch überall einbauen, wenn es so einfach wird und immer ja, stabiler wird oder besser wird, wie sie es da implementiert haben, dass man das bald auch in den ja, ohne größeren Aufwand in die Business-Anwendung kriegen kann. Ne?
Das stimmt, ja. Gut, das hat natürlich auch eine gewisse Komplexität, da muss man dann immer gucken, ob man das sich antun möchte, nennen wir es mal so. Aber es ist natürlich cool, dass man das nutzen kann.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Passend dazu gibt es jetzt auch Server-Side-Rendering ohne Zone.js, also das Zoneless. Das haben sie jetzt auch hinzugefügt. Ja, also das sind alles so Sachen, die müssen ja irgendwie zwangsweise irgendwann mal kommen dann. Das sind dann so einzelne Steps, die irgendwann auf diese Zone.js-Ablöse hinarbeiten.
Genau, das nächste spannende Thema ist das Thema Hot Modi Replacement für Styles. Das heißt, wenn man jetzt aktiv in den Styles rumtippt, werden die auch direkt reloaded. Das heißt, man muss da nicht mehr so lange warten.
Also der Refresh fällt aus, ne? Das ist, glaube ich, der Trick.
Ja.
Also vorher hat man was geändert, man hat gespeichert, die Angular CLI hat das erkannt, hat dann das neu gebaut, hat dann dem Browser gesagt, jetzt einmal bitte neu laden und dann hat sich die Seite neu geladen und manche kennen das vielleicht, je nachdem, wie viel Wert man auf State gelegt hat, war der dann halt auch jedes Mal futsch und jetzt geht das ohne diesen Reload.
Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Feature.
Auf jeden Fall.
Man merkt auch, dass es dann bedeutend schneller geht, gerade wenn man viel an den Styles rumbasteln muss. Ist das immer gut, wenn man da nicht immer warten muss. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein Login oder so nicht gespeichert wird,
ja.
Dann raste ich da immer aus. Das ist immer.
Ich finde das auch wirklich super. Also Developer Experience ist immer gern gesehen, glaube ich.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, die nächsten Themen hier, Standalone ist jetzt immer defaultmäßig auf True, ohne dass man das in dem Decorator angibt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist jetzt der Fall. Man kann auch, es gibt eine Compiler-Option dafür in der AngularJSON. Weiß nicht, Compiler-Option, also ja, in der AngularJSON steht es halt drin, strict standalone, wenn man das auf true setzt. Sicherheitsmäßig haben sie ein bisschen was hinzugefügt, das kann man sich im Detail auch durchlesen. Geht um strict content security policy. Ja, und dann, ich glaube, das nächste Thema haben wir auch schon mehrmals angeschnitten. Sie nennt es hier Evolving Reactivity.
Signals, ja. Man muss jetzt ja sagen, dass viele Sachen mittlerweile aus dem Dev-Preview raus sind und jetzt stable sind. Und dafür haben sie jetzt auch verschiedene Generatoren angeboten. Also gibt es jetzt verschiedene Migrationen, vielmehr. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und man kann jetzt zum Beispiel seine Inputs direkt mit dem Generator überschreiben lassen. Man kann die Signal Queries überschreiben lassen, also für die Viewcharts und so weiter und auch die Outputs. Und das alles möchten sie auch gerne in die IDE integrieren. Jetzt muss man mal gucken, ob das bei WebStorm und so funktionieren wird, aber bei VS Code wird es ja auf jeden Fall klappen, sodass man da einfach Rechtsklick Migrate machen kann, sodass man automatisch das dann umwandelt. Ist auf jeden Fall cool, weil da muss man dann nicht so viel dran arbeiten und kriegt das eigentlich relativ geschenkt. Gerade weil das auch immer die gleiche Syntax ist und das eigentlich super, glaube ich, migriert werden kann.
Ja, wenn die das genauso hinkriegen, wie sie es in den anderen Updates immer geschafft haben, dann glaube ich auch, dass es ein gutes Ding wird.
Ja.
Ist das auch irgendwie so der Zeitpunkt, wo man dann sagen kann, jo, jetzt kann man da auch endlich mal hin. Also wenn man es nicht per Hand migrieren muss, dann ist es jetzt auch ein Zeichen so, jetzt hey, setz es doch einfach ein, die Input-Signals, Output-Signals und View-Query-Signals. Macht Sinn, wie ich finde.
Ja, genau. Das nächste sind die Link-Signals. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Genau.
In der letzten Folge. Ich hoffe.
Exakt.
Die kommen jetzt mit rein. Das gleiche geht für die Ressourcen-API. Die kommt jetzt auch mit rein. Ist beides aber noch experimental. Da muss man mal schauen, wie sich das ausspielt.
Genau. Den Effektteil haben sie abgeändert. Also das Effekt-Signal nennt man das so. Der Effektoperator für Signal. Keine Ahnung.
Einfach nur Effekt, aber gut.
Genau, ja. Da haben sie das jetzt geändert, falls man in einem Effekt halt andere Signals wieder setzen möchte. Da haben wir auch letztes Mal drüber kurz gesprochen, ganz kurz. Das geht jetzt automatisch und muss nicht erst wieder aktiviert werden. Genau, und die schreiben halt hier, man soll es ausprobieren und gerne Feedback geben. Diese beiden Sachen, also Link-Signals und Resource, sind ja noch Dev-Preview.
Das stimmt, ja. Dann kommen wir zu Material. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Material 3 ja jetzt der Start wird und die haben jetzt auch das ganze SAS-Theming-Thema überarbeitet, was ziemlich gut ist, weil das war alles so ein bisschen, ja, noch auf dem alten quasi Stand. Und jetzt haben sie das quasi angepasst, dass man jetzt mit dem SAS, mit dem neuen Mix-Ins vom SAS quasi auch das ganze Material 3 richtig konfigurieren kann.
So, man muss das vor allem nicht mehr alles einzeln konfigurieren, ne? Und importieren und inkluden und was man nicht alles musste.
Genau, weil mittlerweile kannst du jetzt mit einem Befehl schlussendlich alles machen. Du musst jetzt nicht mehr alles einzeln machen. Es gibt auch mittlerweile eine schöne Seite, wie man Custom Themings macht, weil die frühere Seite war ja auch einfach,
ja,
Ja. Genau. Die war auch eher schwierig. So, du hast eher im Internet nach den richtigen Styles gesucht. Was aber auch ganz cool ist, die haben jetzt nochmal so Overrides mit reingebracht, sodass du bestimmte Properties quasi nochmal einzeln überschreiben kannst, wenn du es willst. Also zum Beispiel die Textfarbe von einem Input, also von der Placeholder-Farbe, kannst du dann einfach überschreiben. Und dafür bietet dann, sagst du, auch die verschiedenen Overrides an.
Genau, aber ohne das Design-Token zu überschreiben, ne? Das ist ja, glaube ich, auch der Trick, so ein bisschen.
Also das ist dann nur dafür geändert.
Also hier ist das Beispiel in dem Blogartikel, den wir auch wieder verlinken, ist, wo sie den Sitemap, den Background und die Divider-Color überschreiben. Aber wie gesagt, das kann man jetzt da überschreiben, dann ist das bei der Sitemap so, aber es ist halt nicht, dass man das Standard-Design-Token, was dann, weiß nicht, ob es wirklich hier so Content-Background-Color heißt, nehmen wir mal an, das heißt so, das wird jetzt nicht defaultmäßig überschrieben, weil das ist ja auch bei Material 3, dass man diese Design-Tokens hat, was im Endeffekt CSS-Variablen sind, die man halt in seinem globalen Style überschreiben kann und damit das Aussehen von Material halt komplett beeinflussen kann. Was man hier jetzt kann, ist, dass man in einer Komponente das überschreibt, ohne das global zu überschreiben.
Genau, ja. Genau, ich glaube, das nächste ist das, was für dich besonders spannend ist, ist das Thema Timepicker. Den gab es ja bis jetzt lange nicht.
Ich weiß nicht, ob ich so eine Tröte einblenden soll. So ein
es fehlt immer noch mein Filepicker. Den gibt es immer noch nicht.
Und die Combo-Box fehlt auch.
Ja, es gibt ja eine Combo-Box. Aber nein. Nicht die, die du willst.
Nein, das ist keine Combo-Box, die es da gibt.
Meiner Meinung nach ist es keine Combo-Box. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Timepicker. Man kann auch endlich einen Timepicker nutzen und kann da auch einfach jetzt verschiedene Intervalle oder so einstellen, wie man das möchte. Da gibt es eine gute Doku jetzt zu. Also eine gute Doku, weiß ich nicht, habe ich noch nicht reingeguckt, aber es gibt eine Doku dazu. Und ja, müssen wir mal schauen, was daraus wirkt.
Also es gibt ja nicht nur den Timepicker, es gibt ja auch einen Intervallpicker, ne?
Ja, genau.
Also das ist ein Beispiel, wie man es machen kann hier. Ach, herrlich. Also ich frage mich echt, warum sie so lange dafür gebraucht haben. Sie schreiben hier, dass sie sich halt auch nicht sicher waren, wie der Spec denn genau dafür sein soll. Und deswegen haben sie nichts gemacht. Aber also, ist mal unter uns, Kevin. Wir wollen jetzt sagen, dass sie seit 6 Jahren ja keine Spec für hatten. Sollen sie eine schreiben. Ist ja jetzt nicht so, die haben es ja selbst in ihren Anwendungen überall verwendet. In der Kalender-App, in der E-Mail-App. Überall gibt es diese Intervalle und Timepicker. Und sie meinen, es gab bis jetzt einfach kein Spec dafür. Und deswegen hat es nie einer angefasst. Das ist ja...
Weiß ich nicht. Mal gucken.
Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Also, wirklich. Wir freuen uns, dass er da ist. Sehen das positiv. Endlich ist dieser Timepicker da. Alle können diesen NGX-Timepicker wieder deinstallieren, den sie wahrscheinlich alle genutzt haben. Oder diese Selbstimplementierung oder die Combo-Box. Das erfreut mich wirklich. Also, es ist zwar auch alles nett, dass es endlich diesen Timepicker hier gibt.
Ja, das stimmt.
Obwohl es ja dann auch eigentlich auch nur fürs Gefühl ist, ne? Weil es gibt ja einen Timepicker. Der ist zwar nicht der offizielle von denen, aber der funktioniert halt auch gut und der sieht auch so aus wie Material. Das ist eigentlich nur so eine Gefühlssache, aber ja.
Das kann ich nachvollziehen. Am Ende muss man sagen, ich freue mich erst, wenn der Filepicker auch da ist.
Und die Combo-Box.
Alright. Nächstes Thema ist das Thema Unused Imports in Standalone-Komponenten. Also oben in den Standalone-Komponenten gibt es ja immer so ein Import von den Komponenten, die man nutzt. Und sobald man jetzt welche hat, die dann nicht gebraucht werden, meckert er jetzt auch rum und sagt, hier, weißt du, was importiert, das brauche ich gar nicht. Und das ist schon mal gut. Muss man aber übrigens einmal aktivieren, damit er das macht.
Auch in der AngularJSON wieder, genau. Obwohl eigentlich kannst du es eher wieder ausschalten, ne? Das wäre so.
Ja, es ist auf suppressed, das heißt, du kannst sagen, du möchtest das nicht.
Ja. Ist halt auch wieder gutes Developer Experience, ne?
Das stimmt, ja.
Das nächste finde ich ja auch cool, dass sie es jetzt haben, oder?
Meinst die Variablen?
Command Line Environment Variable Declaration. Ich glaube, das ist, was ich schon seit eh und je vermisse. Ich weiß gar nicht warum. Also, man kann zur Bauzeit jetzt Variablen mitgeben, also Environment Variablen, die man dann nutzen kann.
Ja, gut, das ist halt auch jetzt immer so eine Frage, welches Prinzip man eher verfolgt. Möchte man ein generell gebautes Artefakt, was ich auf jeder Umgebung einsetzen kann, was immer gleich ist? Oder möchte ich je Umgebung eins bauen können?
Oder machst du jetzt natürlich noch ein Fass auf, ne?
Ja, dass es erstmal generell möglich ist, das zu machen, finde ich erstmal gut. Weil oftmal hat man auch so Themen, wo man einfach sagt, hier möchte ich jetzt gerne irgendwie nochmal so ein Property mitgeben, je nach Umgebung, wo ich unterwegs bin. wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Module von etwas hat oder so. Und das ist einfach schon mal cool. Also, das muss man einfach mal sagen. Dass das so lange nicht ging, finde ich auch richtig crazy.
Ich meine, das ist ja so ein bisschen in Kombination, dass ja irgendwann mal diese Environment-Files im Default weggefallen sind. Also, wenn man sich, ich weiß nicht mehr, ab welchem Punkt das war, irgendeiner Version 16 oder 17, glaube ich, vielleicht auch 18, wo man sich eine neue Angular-Anwendung generiert hat, dann gab es diese Environment-TS-Dateien nicht mehr. Man konnte sie zwar nachgenerieren, wenn man wollte, aber sie waren erstmal weg. Und das ist ja dann hier jetzt im Endeffekt die Ablöse dafür, wobei ja auch alle immer sagen, nutzen einen anderen Mechanismus, der dir das halt nicht ins Package mit reinbundelt, damit du halt das, was du gerade gesagt hast, diese Anwendung halt auch auf unterschiedlichen Umgebungen ausspielen kannst und nicht überall ein eigenes Bundle für bauen musst, weil das, wenn die variablen Werte dann da drin stehen, ist es ja mehr oder minder fest für eine Umgebung. Aber das hat stimmt, ja auch das Meta-Framework, AnalogJS, hat da ja auch eine Lösung für. Die nutzen, glaube ich, viele ganz gerne und sagen, das ist schon der Grund, warum man überhaupt Analog nutzen sollte, weil man das dann hat, das Feature, dass man halt Umgebungsvariablen zur Laufzeit definieren kann, ändern kann. Firebase hat ja auch sowas, nennt sich Remote Config. Im Endeffekt kann man damit ja ähnliche Sachen machen. Und es gibt halt auch genug NPM-Packages, die da Abhilfe schaffen. Scheint ja ein Thema zu sein, ne?
Yes, yes. Ja, aber ich glaube, es ist jetzt gut, dass es das gibt, weil ich glaube, das kann man mal gebrauchen. Kommen wir zu einer Sache, die man wahrscheinlich nicht gebrauchen kann. Ja, was soll ich sagen? Es gibt jetzt auch diese lokalen Variablen in Templates, das heißt
Add-let-Syntax, ne? Meinst du?
Genau. Du kannst jetzt mit let halt einfach auch in den Variablen eine Variable machen. Ach, in dem im HTML eine Variable, so. Und es gibt wahrscheinlich Anwendungsszenarien. Ich vermisse das nicht, weil ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt nicht mehr diese Async-Pipe nutze. Seitdem braucht man das, glaube ich, nicht mehr so richtig. Aber genau, das könnt ihr jetzt auch nutzen, falls ihr dafür einen Anwendungsfall findet.
Ja,
schreibt ihr mir mal gerne.
Haben wir ja schon drüber gesprochen, als es in 18.1 aufgetaucht ist.
Ja, man kann das vielleicht mal gebrauchen, aber
vielleicht.
Ja, ich habe nicht so viele Anwendungsszenarien. Die haben hier auch in ihrem Beispiel diese Async-Pipe drin. Ist auch immer gut, wenn man die auswertet. Genau. Aber we will see.
Ja, ich glaube, das Async-Beispiel ist ja so ein bisschen vielleicht, dass man, wenn man diese Variable jetzt 10-mal verwendet, halt nicht 10-mal diese Async-Pipe nimmt. Ne? Das wäre ja jetzt immer so der Fall.
Ja.
Da schreibt er dann hoffentlich ein Share-Reply dran und dann nutzt man halt 27-mal die Async-Pipe. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber das war so der Duktus. Jetzt braucht man das dann halt nicht mehr. Genau, dann gibt es noch ein paar Migrationsskripte hier wieder, nämlich, was ja auch irgendwie spannend ist, da haben wir gar nicht so oft drüber gesprochen, dass das ja scheinbar gewollt ist, dass man diese Constructor-Based Dependency Injection nicht mehr nutzt, sondern nur noch die Inject-Function. Und dafür gibt es nämlich jetzt ein Updater oder ein Migrationstool. Migrations-Schematic.
Können wir auch mal eine Folge
drüber
machen.
Genau, dass man jetzt scheinbar die Inject-Funktion nutzen soll und es nicht mehr im Constructor macht. Dann geht das auch automatisch. Finde ich gut, also scheinbar haben sie sich auch auf eins geeinigt jetzt. Genau, lass mal eine Folge drüber machen, vielleicht, warum das sinnig ist und wenn man ganz verrückt ist, was das für Vorteile hat. Dann gibt es ja die andere Migration, wo wir schon drüber gesprochen haben. Protractor wurde entfernt. Ja, und was es diesmal das erste Mal gab, waren Watchpartys. Oder gab es die vorher schon? Auf jeden Fall wurden sie diesmal offiziell alle angekündigt. In sehr vielen Ländern, wie ich hier sehe. Ich kann jetzt nicht alle Flaggen aus dem Kopf, also Deutschland, Amerika, Italien, Belgien, Polen, Indien, Israel.
Ich weiß nicht, was das links ist.
Nee, bei denen struggle ich auch gerade. Ist das untere Mazedonien?
Ja, könnte sein, ja. Ich bin mir sicher.
Genau, davon ist offiziell Watchpartys organisiert.
Ich bin leider kein Sheldon Cooper. Kann dir nicht Spaß mit Flaggen vorstellen.
Musst du auch nicht. Ich glaube, wir sind ähnlich unterhaltsam wie seine Flaggensendung.
Okay. Alles gut. Ich glaube, jetzt sind wir so mit den wichtigen Punkten durch.
Ja, wie immer finde ich sehr cool, dass sie auch viele Features umgesetzt haben, die Community sich gewünscht haben. Diesmal haben sie es überall explizit beigeschrieben, wie viele Upvotes es auf GitHub gab dazu. Es gibt 247 Contributors dieses Mal für das Major Update. Und
das Video von der Vorschau-Party ist auch sehr gut, das kann man sich mal reinziehen.
Genau, das kann man sich auch gut angucken. Ja, und ich bin positiv gestimmt. Also ich finde, sind tolle Inhalte drin. endlich wird wieder vieles aus Dev-Preview rausgenommen und man committet sich, so soll es aussehen, sodass wir vielleicht in dem nächsten Update noch mehr Stabilität da reinkriegen und mehr Wege aufgezeigt kriegen, wie man es denn jetzt genau machen soll und dass das der Weg ist.
Da kann ich nur zustimmen.
Sehr schön.
Ich habe ja letztes Mal schon gedacht, so viel können da jetzt eigentlich nichts Neues kommen und jetzt ist wieder so ein richtiger Blumenstrauß von Änderungen. Ich bin gespannt, was jetzt noch alles kommt.
Ich tippe da drauf, dass noch mehr Signal-APIs kommen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl.
Das stimmt wahrscheinlich. Alright, André. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Alright, Kevin. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich auch allen, die uns zugehört haben. Wir hoffen, es war nicht zu technisch. Wir sind nur schnell drüber geflogen, weil wir keine zwei Folgen machen wollten mit all den technischen Details. Aber das eine oder andere Thema werden wir vielleicht nochmal separat besprechen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Bis dann. Ciao.
Ciao.